Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das sei ein großer, ein schöner Tag, ein Neuanfang, schrieb Präsident Trump ins Gästebuch der Knesset, als er dort später zu reden anfing als geplant. Was endet nach der Geiselübergabe und der Freilassung palästinensischer Gefangener? Was beginnt jetzt? Was hört nicht auf, aufzuhören? Dazu gleich unser erstes Gespräch. Die Avantgarde-Künstlerin Ingrid Wiener macht zeitaufwendige Gobelins. Zu sehen sind die im Machter Herford. Anton Tschechows Onkel Vanya am Schauspiel Köln und Katastrophenszenario-Theater am neu gegründeten Theater des Wissens in Berlin. Das haben wir alles im Programm und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Gisela Dax, die ist Publizistin, war Nahost-Korrespondentin für die Wochenzeitung Die Zeit, für französische, schweizerische Zeitungen auch. Seit bald 10 Jahren lehrt sie als Professorin am Center for German Studies der Hebräischen Universität in Jerusalem. Und darüber hinaus ist sie Buchautorin, Herausgeberin auch eines jüdischen Almanachs und Sozialwissenschaftlerin. Vor der Sendung habe ich sie in Tel Aviv erreicht und gefragt, was sind das heute für Stunden in Israel seit dem Morgen gewesen? Stunden der Freude, der Anspannung, Bitterkeit, Ungewissheit über Zukunft?
Es ist ein Tag der sehr, sehr intensen Emotionen. Also das wurde ja immer gesagt, dass man seit 2 Jahren nicht richtig durchatmen könne. Und ich glaube, das ist, was in Israel heute passiert ist, dass die Menschen wieder angefangen haben, tief durchzuatmen. Also ich kenne niemanden, der nicht seit heute Morgen entweder auf dem Geiselplatz in Tel Aviv war oder eben am Fernseher geklebt ist, um sich die Freilassung der letzten lebenden Geiseln anzuschauen. Also da blieb auch kein Auge trocken, wenn man also die Geiseln, dann die Freigelassenen sah, wie sie irgendwie blass und mit diesen sehr weißen Händen, die kein Tageslicht seit 2 Jahren gesehen haben, dann doch ihre Angehörigen umarmt haben. Und hier über meiner Wohnung fliegen Hubschrauber über einem laut, wo man weiß diesmal, das sind die ja Befreiten, die ins Krankenhaus gebracht werden und eben nicht mehr verwundete Soldaten, die man aus Gaza ins Krankenhaus fährt. Also das ist was Neues gerade. Aber eben auch die Geiseln sind Haushaltsnamen geworden. Also jeder kannte den Namen, die Geschichten, die Gesichter. Das wurde am Ende sehr, sehr persönlich. Also die Bilder waren überall und die Schicksale. Und man hat auch immer gesagt, solange dass die nicht zu Hause sind, wird man auch nicht beginnen können zu heilen. Solange wird der 7. Oktober andauern. Und der ist im Grunde jetzt wirklich zu Ende gegangen erst.
Der 7. Oktober, haben Sie letztes Jahr gesagt, hat in Israel nie aufgehört. Hat er heute aufgehört? Fängt es an, jetzt zu enden?
Also das ist, glaube ich, kann man so sagen, denn so vor allem die Geiseln, glaube ich, haben dieses Andauernde symbolisiert. Jetzt müssen allerdings noch die toten Geiseln zurückkommen, da sieht die Sache nicht so gut aus. Aber es hat natürlich was damit zu tun, dass die Trauer beginnen kann, also dass die Traumaaufarbeitung beginnen kann. Dass man also wirklich im Tag danach angekommen ist, weil dann kann man sich erst mit den Sachen auseinandersetzen, die passiert sind, während man sich noch im Geschehen befindet, ist das sehr viel schwieriger. Und dann, ja, Trauerarbeit, verarbeiten, bewältigen, ja, und hoffentlich dann auch Wachstum, das manchmal aus der Trauerarbeit entstehen kann. Es gibt aber auch andere Fälle, das war gerade in den letzten Tagen sehr deutlich, dass sich Überlebende zum Beispiel von dem Nova-Festival umgebracht haben. Da muss man mit sehr viel Betreuung und Psychologen und Hilfe ran, um vor allem die Fälle zu erkennen. Da wird auch sehr viel darüber geredet und gesagt, man muss da sehr aufpassen im eigenen Umkreis, wenn man Anzeichen entdeckt bei Menschen, die möglicherweise traumatisiert sind und man das sieht, dass man da auch wirklich versucht, für Hilfe zu sorgen.
Nun sind heute auch palästinensische Gefangene freigelassen worden, in Gaza angekommen. Die Hamas hat schon angekündigt, jetzt Spiegel zitiert es jedenfalls, das palästinensische Volk wird nicht ruhen, bis der letzte Gefangene aus den Gefängnissen der neuen Nazis befreit und die Besatzung von unserem Land entfernt ist. Soweit zitiert der Spiegel die Hamas. Wie volatil ist die Lage? Als wir am Mittag telefoniert haben, haben Sie gesagt, man muss sich einen Überblick verschaffen. Premier Netanyahu wird nicht nach Ägypten fahren. Die Zukunft Gazas ist vollkommen offen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre alles in Frieden und in Ruhe.
Ganz sicher nicht. Es ist im Augenblick alles offen, wie es jetzt weitergeht. Von dem 20-Punkte-Plan von Donald Trump sind jetzt 1 oder 2 Punkte abgehakt. Trump hat allerdings vorhin gerade gesagt, jetzt hat er so lange in der Knesset Zeit verbracht, dass er da viel zu spät kommen wird. Hoffentlich sind die Leute noch da, die auf ihn warten werden. Aber es ist in jedem Fall etwas Neues, ein neuer Ansatz, der da ist.
Was können Künstler, Literaten, Intellektuelle oder Publizisten wie Sie tun. Zu Beginn haben Sie ein Wort fallen lassen, wofür die Künste eigentlich ganz besonders geeignet sind. Sie haben von Traumaaufarbeitung gesprochen. Wäre das ein gangbarer Weg?
Ich bin nämlich Sozialwissenschaftlerin, keine Geisteswissenschaftlerin. Und da fällt mir natürlich noch vor den Künstlern die israelische Zivilgesellschaft ein. Also als Beispiel der Geiselfamilien, die wirklich 2 Jahre lang für ihren Wunsch, ihre Ziele gekämpft haben, auch in Momenten, wo man sich gedacht hat, eigentlich ist das alles hoffnungslos, und haben einfach nicht nachgelassen und sind demonstrieren gegangen. Das ist ziemlich unglaublich, und haben am Ende nach 2 Jahren gesagt, ja, wir haben das jetzt geschafft. Also diese Komponente, glaube ich, ist ganz wichtig. Was die Künstler und Intellektuelle und Wissenschaftler angeht, klar, das klingt banal, klischeehaft, aber natürlich ist es da auch die Aufgabe, nach innen einmal Traumata zu verarbeiten. Aber ich würde auch sagen, zukünftige Projekte, Visionen, Erzählungen zu schaffen, die auch Brücken schaffen, denn Musik und Literatur und Kunst, das ist vielleicht auch das Positive an dieser neuen vernetzten Welt, die zum einen also alle Extremisten bestärkt durch Algorithmen, aber die auf der anderen Seite auch zulässiger, durchlässiger machen, was auf der anderen Seite passiert, wodurch Menschen auch Zugang haben können zu solchen, zur Musik zum Beispiel. Also da denke ich, kommt es darauf an, dass man sich da wirklich engagiert für bessere Zukunft, bessere Welten. Es klingt banal, aber das ist tatsächlich durch, indem man einfach weiter Wissenschaft macht, forscht, kreativ ist, dass da drinnen sehr viel Kraft liegt. Ob es ausreicht, um den Nahen Osten wirklich langfristig zu verwandeln, das weiß ich nicht, aber es ist sicherlich mit ein Weg dahin.
Es hat angefangen zu enden. Die Polizistin und Buchautorin Gisela Dax aus Tel Aviv zur Geiselbefreiung und zur Zukunft. Auf der kürzlich abgehaltenen Hamburger Extremwetterkonferenz der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, da wurde eine höhere Erderwärmung bis 2050 für möglich gehalten. Höher jedenfalls als bislang angenommen. Das neu gegründete Theater des Wissens, und Theater sind bekanntlich für Dramatisierung zuständig, das geht in seiner Inszenierung Die letzte Konferenz, The Last Conference, weiter und spricht von einer Erderwärmung im Jahr 2050 von 2 Grad oder mehr. In der Literatur nennt man apokalyptische Texte Climate Fiction. Aber was ist das dann auf der Bühne? Ist es Kunst, ist es Wissenschaft, ist es Aktivismus? In der Regie von Krzysztof Minkowski wurde das Publikum eingeladen, in die Rolle von Politikern, Internationalen zu schlüpfen, während vor der Türe Klimaterroristen Druck machen. Barbara Behrendt hat für uns die erste Premiere der letzten Konferenz am Heimathafen in Berlin-Neukölln gesehen.
Alle sind sie gekommen. Die Präsidenten und Präsidentinnen von China, Indien, USA, Brasilien und sogar Russland. Von allen Ländern Afrikas, von Frankreich und Deutschland. Alle sitzen sie im Publikum. Nein, sie sind das Publikum. Mit der Eintrittskarte haben die ZuschauerInnen auch eine persönliche Broschüre mit Wahlunterlagen und Namensschild überreicht bekommen. Die Kritikerin sitzt nun als ein gewisser Thebogo Ramotsere, Entwicklungs- und Tourismusminister von Botswana, im Jahr 2050 im großen Saal des Heimathafen Neukölln. Die Broschüre listet die Eckdaten des jeweiligen Landes auf. Republik von Botswana, 3 Millionen Einwohner, 60% erneuerbare Energien, 10 Megatonnen Treibhausgasemissionen. 4 Frauen stehen mit bitterernsten Mienen auf der Bühne, die verbrannte Asche zu ihren Füßen so schwarz wie ihre Kleidung, und begrüßen zur UN-Klimakonferenz im Jahr 2050.
Distinguished delegates, I am honored to open the United Nations Framework Convention on Climate Change 2050 here in Berlin. Welcome.
Die Welt, so wird uns erklärt, hat sich um 2 Grad erwärmt und steht am Abgrund. Horrornachrichten blitzen über die Leinwand. Tausende Küsten überflutet, Hurricanes zerstören Amerika und Südasien, Milliarden Menschen sterben bei Dürren in der Subsahara. Trinkwasser ist ein Luxusgut. Wir, die Delegierten, müssen handeln. Und zum Beispiel abstimmen, was mit den Millionen Klimaflüchtenden in Europa passiert.
Refugees go to new housing centers, but their huge numbers causes hunger and disease, killing millions.
Neue Flüchtlingszentren im Norden können zu mörderischen Gefängnissen für Millionen werden. Ohne die Zentren werden jedoch die überfüllten Städte kollabieren. Die Mehrheit entscheidet sich gegen Flüchtlingszentren. Es ist keine neue, aber doch eine smarte Idee, das Theater des Wissens mithilfe eines Konferenzformats nicht auf das Publikum moralisch einzureden, sondern Entscheidungen und Verantwortung einzufordern. Die neue Theatergruppe besteht sowohl aus Künstlern wie dem polnischen Regisseur Krzysztof Minkowski als auch aus renommierten Klimaforschern wie Wolfgang Lucht und Mujib Latif. Also eine aufklärerische und aktivistische Agenda. Allein an der Umsetzung hapert es. Denn zum einen kommt der Abend immer wieder ab vom Konzept der Konferenz. Dann werden düster raunende Texte in mehreren Sprachen verlesen, die Bilder des Grauens evozieren.
Hitzeausschlag. Schwitzausschlag, Entzündungen in Hautfalten, Bläschen in Armbeugen, Ekzeme in Kniekehlen.
Zum anderen surft die Konferenz arg an der Oberfläche. Mehr als 2 allgemein gehaltene Mini-Videoclips von Forschern bekommen die Delegierten nicht mit auf den Weg. Die Abstimmungen sind eine Sache von 2 Minuten, ohne Erkenntnisgewinn. Von einem Theater des Wissens würde man mehr erwarten. Dabei wäre vieles möglich gewesen, hätte das Theaterteam die Delegierten ernst genommen. Was bedeutet es etwa für Botswana, wenn alle CO2-Emissionen sofort eingestellt werden müssen? Was bedeutet es für den Kollegen aus Namibia? Was müsste 2025 geschehen, weil es 2050 längst zu spät ist? Hier dagegen fallen die Entscheidungen völlig losgelöst von der Gegenwart. Und die Publikumsbeteiligung ist für den Verlauf des Abends gänzlich folgenlos. Lieber erfindet die Inszenierung eine faschistische Sekte, die in Zukunft nur das beste Genmaterial zur Reproduktion freigibt. Und beschwört die Apokalypse.
Hab das Gefühl, die Luft, die ich atme, vergiftet mich. Ab jetzt verlasse ich nur noch ungern die Wohnung. Ich kaufe Vorräte. Ich schaue wie besessen die Nachrichten.
Ob das nun den nötigen Drive zur Veränderung gibt? Die Namensschilder und Delegiertenidentitäten lassen sich am Ausgang jedenfalls locker wieder ablegen.
Unsere temporäre Delegierte im Beobachtermodus bei der letzten Konferenz war Barbara Behrendt. Sie hat gesungen, sie hat Filme gemacht, gehörte zur Wiener Nachkriegsavantgarde und seit dem Wochenende hat sie eine Ausstellung im Martha Herford, dem Museum für Kunst, Architektur, Design, unter dem Titel Einfach machen und tun. Wer bei diesem Titel an Aktionskunst vielleicht denkt, liegt falsch, denn es sind Wandobjekte, buchstäblich, Teppiche, genauer zu sein, Gobelins, Bildwirkerei. Christiane Vielhaber bei mir im Studio, unsere erfahrene Kunstkritikerin. Wer ist denn bitte schön die österreichische Künstlerin Ingrid Wiener, die 40 Gobelins in Handarbeit gemacht hat? Und ich bin geständig, höre den Namen das erste Mal.
Ich auch, bevor ich nach Herford gefahren bin. Ich kannte den Namen nicht. Der Name Wiener sagte mir was, aber jetzt nicht im Zusammenhang mit Kunst, sondern mit Kochen. Und da kennt man eigentlich Sarah Wiener. Das ist ihre Stieftochter. Sie ist geborene Schuppan. Sie hat eigentlich Bürokauffrau gelernt, hat dann in einer Möbelfabrik gearbeitet und hatte aber schon immer einen Hang zur Bühne oder zur Kunst, hat dann in Wien das literarische Kabarett kennengelernt. Da wollte sie gerne hin mit einer Freundin und dann durften sie da vorsprechen und haben erstmal angefangen als Nummerngirls. Und in diesem Kreis lernt sie Oswald Wiener kennen, eine schillernde Persönlichkeit.
Späte 50er wahrscheinlich, ne, oder?
Ja, ja. Hm. Und er heiratet sie dann auch und dann, er ist ziemlich renitent, politisch in der Uniszene auch. Er wird dann festgesetzt und sie werden beobachtet und dann beschließen sie, wir gehen nach Berlin. Das war damals offenbar die große Freiheit. Und in Wien hatten sie schon eigentlich immer viele Freunde zu Besuch und sie hat immer gekocht. Daher kommt eigentlich auch dieser Titel dieser Ausstellung, einfach machen und tun, immer das Notwendige. Und wenn Freunde kommen, dann hat sie eben gekocht. Sie hat das nie gelernt, hat dann von ihrer Mutter ein altes Kochbuch von der Kronenzeitung genommen und hat angefangen zu lernen, wie man kocht. Und dann dieses Nachhaltigkeitsprinzip, mir wird dabei fast schlecht, from Nose to Tail, was man später sagte, ne? Also vom Schnäuzchen bis zum Schwanz, alles verwenden. Stierhoden und Kutteln und ne? Damit hat sie also ne? Ganz viel und auch bis heute noch gekocht.
Die Armenküche findet als Motiv in Teppiche?
Naja, die Armenküche, das ist ja teilweise ganz edel. Ja, sie haben Gurken, die sind das Plakatmotiv, sie finden die Zunge, sie finden Lunge, aber das ist wiederum MRT ihrer eigenen Lunge.
Das sind aber ziemlich ungewöhnliche Motive für Bildwirkerei und Wandteppiche. Da denke ich so an französische Schlösser und sowas. Oder an die Kirche.
Ja, das hat sie gelernt. Das hat sie an der Textilfachhochschule gelernt. Und sie hat dann auch mit ihrer Freundin Wally Export, die ja auch eine bekannte Künstlerin oder wesentlich bekannter als sie, für 100 Wasser die Teppiche gewirkt. Und die laufen nur nicht unter Wiener, sondern eben unter 100 Wasser. Aber was sie dann gemacht hat, ja, wie findest du heute deine Motive? Und da sie auch mit Dieter Roth befreundet ist, hat sie gesagt, mach mal was, schick mal was. Und dann schickt er aus London, aus dem Hotel, irgendeine Serviette. Und dann nimmt sie das als Vorlage, was ihm gar nicht klar war. Dann schickt er Fotos und dann Schwarz-Weiß-Fotos oder düstere Fotos. Und dann macht sie daraus erstmal eine Zeichnung und dann entsteht daraus plötzlich ein Teppich.
Die aber gar nicht groß sind, ne? Die sind teilweise so wie so Tischteppiche, ne? So
40 mal 50. Ja, das sind alles handliche Formate. Mhm. Naja, wie will man auch zu Hause im Atelier so einen riesen Webapparat haben, ne? Das passiert ja alles zu Hause. Und dann macht sie mit ihrem Mann zwei Restaurants, erstmal das Matala in Berlin und dann das Exil. Und aus dem Exil wird später eigentlich mit dem Personal, wird die Paris-Bar, die du ja kennst. Ne? So. Und das ist eigentlich auch die Klientel. Und dann wieder was Neues machen. Berlin wird zu eng und nur noch kochen. Und dann gehen sie nach Kanada, was man diesen Teppichen ansieht. Denn ich habe das Gefühl, ich gehe durch die Ausstellung und sie benutzt den Webstuhl eigentlich wie eine Kamera. Mhm. Also das, was sie sieht, sie guckt aus dem Fenster, dann laufen da so Schlittenhunde rum. Und dann
oder ein Tagebuch, was ziemlich lang dauert. Denn so Teppiche, die brauchen ja ganz schön viel Zeit, bis sie fertig sind, ne?
Ja, und das merkt man eben auch. Das sind Momentaufnahmen. Mir war gar nicht klar, dass das möglich ist, dass man einen Teppich machen kann wie ein kubistisches Bild. Also zerlegt in einzelne Bildmomente, was sie gerade sehen. Und du musst dir vorstellen, so ein Teppich, du webst und drehst den nach unten. Und du siehst gar nicht das Bild, was du jetzt eigentlich gewebt hast. Also da passiert auch einiges im Kopf, dass sie sich immer überlegen muss, was hatte ich jetzt unten gewebt, was kommt jetzt für ein Motiv? Und so zersplittern die Bilder und sind eigentlich ja Erzählungen, Kaleidoskope aus ihrem Leben, mit ihrem Leben. Und das macht Spaß anzugucken und ist sehr also wirklich eine Entdeckung, diese Frau.
Künstlerische Träume aus Wolle. Christiane Vielhaber über, wie heißt sie, Ingrid mit Vornamen, Wiener, im Martha Herford. 40 Gobelins sind da zu sehen. Handarbeit. Der Dramatiker Anton Tschechow, der ist Spezialist für ein letztes Kopfheben vor dem Untergang. Während das Alte nicht mehr geht, ahnt der Zuschauer schon das Neue. Das wird auch nicht gehen. Meist sind es Menschen auf einem russischen Landgut, die auf ein besseres Leben warten. Natürlich vergeblich. Wohin mit sich, mit den hochhängenden Idealen und den zu großen Illusionen? Sonja und ihr Onkel Vanya, die haben in der Hitze und der Schweiß einen Hof bewirtschaftet, stellvertretend für einen städtischen Professor. Stadt und Land, geistiges, körperliches Arbeiten, die stehen sich da gegenüber. Und der Arzt, der kann sich nicht helfen. Er trinkt sein Selbstmitleid in Wodka. Tschechows Onkel Vanya ist eine Komödie über den Niedergang, inszeniert vom israelischen Regisseur Itai Tiran. Am Schauspiel Köln und Dorothea Markus hat 90 Minuten bedrängendes Theater gesehen.
Ein trauriges Häuflein Menschen, ganz in Schwarz gekleidet, versammelt auf einem Landgut. Am Schauspiel Köln hat die Kulisse fast den Charakter einer Gruft. 6 Personen liegen oder sitzen auf Quadern aus dunklem Holzfurnier. Die Zuschauer sind drumherum gruppiert, als seien sie Gefängniswände. Ein matt leuchtendes Plastikdach hängt über der Szene wie der letzte Lichtschimmer einer besseren Zukunft. Doch vor allem Vanya, der Gutsverwalter, scheint schon längst in einer Art Depression erstarrt. Wunderbar, resigniert und selbstmitleidig wird Onkel Vanya gespielt von Andreas Beck. Im tristen Zwiegespräch befindet er sich hier mit Elena, die schöne Frau auf der Durchreise.
Dieses Haus hat etwas Desolates. Diese ständigen Streitereien. Du solltest lieber versuchen, alle miteinander zu versöhnen.
Da müsstest du mich erstmal mit mir selbst versöhnen, meine Liebe. Gleich wird es regnen. Und draußen in der Natur wird alles erfrischt und gereinigt sein. Nur mich wird das Gewitter nicht beleben.
Elena ist die Frau eines alternden Professors, dessen guten Tage schon lange vorbei sind. Auch sie ist voller Unglück. Ihr Leben zieht an ihr vorbei. Gefühllos lässt sie sich von Vanya und dem Landarzt lieben. Birgit Unterweger spielt sie mit Eleganz und melancholischem Zynismus. Ihr Mann, der Professor, trägt zwar coole Sonnenbrille und spielt E-Bass, doch in Wirklichkeit ist er ein jämmerlicher, eitler Greis. Uwe Rohrbeck fängt das meisterhaft ein.
Ich bin ein Ekel, ein Egoist, ein Despot. Und selbst wenn, ist es in meinem Alter nicht mein gutes Recht, ein Egoist zu sein? Sein ganzes Leben widmet man der Wissenschaft, hat ein schönes Arbeitszimmer und plötzlich, mir nichts, dir nichts, wacht man auf in dieser Gruft.
Überhaupt ist dieses 90-minütige, kondensierte Kammerstück ein Schauspielerfest. Umso mehr, als die Darsteller unmittelbar vor den Augen des Publikums agieren. Fast anfassen kann man sie. Großartig und subtil ist es, wie Schauspielerin Lavinia Novak die Tochter und Gutserbin Sonja spielt. Einerseits herb und pflichtbewusst, andererseits verschlingt sie den Landarzt schüchtern und gierig mit ihren Augen. Geradezu komisch ist es, wenn Uwe Rohrbeck als Dienerin Marina ihre letzten Reste Empathie bewahrt und hilflos immerzu Tee servieren möchte.
Seit 2 Stunden steht der Tee auf dem Tisch und die gehen spazieren.
Regisseur Itai Tiran gelingt das Kunststück, das 126 Jahre alte Stück, urkomisch und tragisch zugleich zu zeigen. Dabei überfrachtet er es nicht mit aktuellen Bezügen und lässt es trotzdem total aktuell wirken, wenn wohlstandsverwahrloste Bürger sich tatenlos in Selbstmitleid suhlen, während das Unglück lauert. Irgendwann rauscht auf der Bühne tatsächlich der Regen herunter, von dem Vanya sprach. Zu Françoise Hardys altem Chanson Träume prasselt Wasser auf das Dach. In einer großen Pfütze formen sich Muster auf der Plastikplane. Ein intensiver Moment. Kreiselnd tanzt Elena, während Vanya orientierungslos mit Sandalen durch den Wassergraben um das Bühnenquadrat irrt. Vanya im Wahn sticht die Deckenplane ein. Mit großem Platschen fällt das Wasser über die Bühne. Doch das große Drama ist dann auch nur das letzte Aufbäumen vor der großen Sinnlosigkeit, ein hyperaktives Strampeln.
Träume, die bei Nacht entstehen.
Ein beklemmendes, intensives Kammerspiel gelingt hier am Schauspiel Köln, das Tschechows Sprache frisch und heutig strahlen lässt. Doch das Schönste ist, wie der Regisseur all der Lebensschwere eine absurde Komik, ein subtiles Lachen einbaut. Mit etwas Selbstdistanz geht man doch um einiges angenehmer zugrunde. Der Israeli Itai Tiran stellt sich als Regisseur vor, von dem man in Deutschland sicher noch einiges hören wird.
Angenehm zugrunde gehen. Dorothea Markusser, Onkel Vanya in Köln. Die Kulturmeldungen fehlen, Luca Pizzato hat sie.
Heute ist Columbus Day in den USA. Ein Feiertag zu Ehren von Christoph Kolumbus. Der Name des Feiertags ist allerdings umstritten. In Staaten wie New Mexico, Maine oder Vermont wird der Tag seit Jahren Indigenous Peoples Day, Tag der indigenen Völker, genannt. Der ehemalige US-Präsident Joe Biden hatte 2021 beide Namen anerkannt. US-Präsident Donald Trump hat das per Dekret rückgängig gemacht. Der Feiertag soll einfach Columbus Day heißen. Das ist zwar reine Symbolpolitik, denn für einzelne Staaten ist das Dekret nicht rechtsverbindlich. Es reiht sich aber ein in die erinnerungspolitische Agenda der Trump-Administration, wie beispielsweise Sklaverei historisch zu relativieren oder sogar umzudeuten. In Deutschland besteht in Sachen Geschichtsaufarbeitung beim Thema Kolonialgeschichte Nachholbedarf. In Berlin hat ein Verbund aus zivilgesellschaftlichen Akteuren wie der Afrikarat Berlin-Brandenburg oder der Verein Decolonize Berlin im Auftrag des Abgeordnetenhauses deshalb ein Erinnerungskonzept erarbeitet und heute veröffentlicht. Unter dem Titel Kolonialismus erinnern fordert das Netzwerk einen zentralen Lern- und Erinnerungsort und eine dezentrale Erinnerungslandschaft. Koloniale Spuren sollen in Berlin besser sichtbar gemacht und kontextualisiert werden. Der Louvre erwirbt erstmals ein Werk der Videokunst. Les Quatre Temps, die 4 Jahreszeiten, stammt vom in Algerien geborenen Künstler Mohamed Bourassa und zeigt ein vielgestaltiges Porträt des Tuileriengartens in der Nähe des Louvre. Ein Jahr lang hat der Künstler bereits einmal die Woche auf dem Instagram-Kanal des Louvre kurze Videos veröffentlicht, die die Entwicklung des Gartens durch die Jahreszeiten dokumentierten. Ab dem 22. Oktober sind die 52 Videos als ein zusammenhängendes Filmporträt des Gartens im Louvre zu sehen.
Die Kulturmeldung waren das mit Luca Pizzato. Am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute, nach den Nachrichten, die Informationen am Abend, ein Thema doch. US-Präsident Trump spricht in der israelischen Knesset über den neuen Nahen Osten. Ihnen einen guten Abend wünscht Michael Köhler.